Herzlich willkommen beim Podcast zur evidenzbasierten Pharmazie. Mein Name ist Iris Hinneburg. In der November-Ausgabe geht es um folgende Themen. In der Rubrik Evidenzbasierte Pharmazie in der Praxis gibt es wieder Hinweise zu verfügbaren evidenzbasierten Informationen, die sich besonders gut für die Beratung in der Selbstmedikation nutzen lassen. In unserer Reihe zu systematischen Übersichtsarbeiten werfen wir dieses Mal einen Blick auf zwei besondere Arten von Übersichtsarbeiten, Rapid Reviews und Overviews. Und weitere interessante Neuigkeiten finden Sie im Blick über den Tellerrand. Die Links zu allen Rubriken sind in den Shownotes auf meinem Blog hinterlegt unter www.medizinjournalistin.blogspot.de. Evidenzbasierte Pharmazie in der Praxis. Was gibt es Neues an evidenzbasierten Informationen für die Beratung in der Selbstmedikation? Auf dem Patientenportal des IQWiG gesundheitsinformation.de ist das Themenpaket zu Tinnitus überarbeitet worden. Dort gibt es auch ausführliche Informationen zu Therapien, deren Wirksamkeit nicht belegt ist. Zwei Beiträge auf Medizin Transparent widmen sich Nahrungsergänzungsmitteln für ein gesundes Herz. Da geht es um Cholesterinsenkung durch Vitamine und Co., aber auch um Mittel mit Ribose. Ein neuer Cochrane-Review beschäftigt sich mit abschwellenden Mitteln bei einer Erkältung, sowohl bei oraler als auch bei nasaler Anwendung. Evidenzbasierte Pharmazie auf den Punkt. In der letzten Folge haben wir uns mit sehr gründlichen, systematischen Übersichtsarbeiten beschäftigt, die individuelle Patientendaten analysieren. Wie notwendig das ist, muss man wegen des großen Ressourcenverbrauchs immer im Einzelfall beurteilen. Auch herkömmliche systematische Übersichtsarbeiten benötigen in der Regel viel Zeit. So dauert die Erstellung eines Cochrane-Reviews durchschnittlich 18 bis 24 Monate, manchmal auch noch länger. In manchen Fällen braucht man jedoch auch schnelle Zusammenfassungen, etwa wenn in einer gesundheitlichen Krise schnell politische Entscheidungen gefällt werden müssen. In den letzten Jahren sind deshalb sogenannte Rapid Reviews in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gerückt. Das Ziel ist es, den Review-Prozess zu beschleunigen. Welche Methoden dafür angewendet werden, ist sehr divers. Dazu gehören etwa Automatisierungstechniken bei der Literatursuche oder Datenextraktion, aber auch Abkürzungen bei der Methodik. Sind Rapid Reviews deshalb unzuverlässiger als die herkömmlichen systematischen Reviews? Dazu kann man derzeit noch nicht viel Substanzielles sagen, aber es wird intensiv an diesem Gebiet geforscht. Aus diesem Grund hat sich auch eine Methodengruppe bei Cochrane gegründet, die sich dieser Frage annimmt. Auf ihrer Homepage sammelt die Gruppe derzeit methodische Forschungsartikel rund um das Thema Rapid Reviews. Eine ähnliche Liste und viele Hintergrundinformationen veröffentlicht der Brite John Pressey von der TRIP Database auf einem eigenen Blog rund um das Thema Rapid Reviews. Die Links dazu und zu einigen wichtigen Grundlagenartikeln habe ich in den Shownotes hinterlegt. Herkömmliche systematische Reviews beschränken sich in der Regel nur auf eine oder zumindest sehr wenige klinische Fragestellungen. Inzwischen hat sich aber auch eine Art von Übersichtsarbeiten entwickelt, die eine breitere Perspektive einnimmt, die sogenannten Overviews oder auch Umbrella Reviews. Das weitere Synonym Review of Reviews beschreibt, dass dabei mehrere systematische Reviews zu eng verwandten Fragestellungen zusammengefasst werden. Beispiele von Themen aus der Cochrane Library sind etwa Paracetamol bei verschiedenen akuten Schmerzen oder Behandlungsoptionen bei einer Endometriose. Overviews wollen ähnlich wie Rapid Reviews den aktuellen Stand des Wissens schnell, aber zu einer größeren Fragestellung zusammenfassen. Allerdings sind auch hier noch einige methodische Fragen ungelöst. Dazu gehört etwa die Frage, wie man mit überlappenden systematischen Reviews umgeht und ob zusätzlich Aktualisierungsrecherchen durchgeführt werden sollen. Einige Aspekte dazu finden sich in einem speziellen Kapitel des Cochrane-Handbuchs, das ich ebenfalls verlinkt habe. Über den Tellerrand. Würden Sie die Wirksamkeit eines Fallschirms in einer randomisierten, kontrollierten Studie untersuchen? Wohl eher nicht. In der Medizin sind solche offensichtlichen und großen Effekte jedoch eher selten. Welche Folgen das hat für die notwendigen Studien, erkläre ich in einer neuen Folge der Evidenzsprechstunde. Ein frei zugänglicher Beitrag im Arzneitelegramm zeigt auf, wie scheinbar harmlose Zugaben eine Medikalisierung bei Kindern fördern können. Eine wichtige Lektion für alle, die ihren Kunden eigentlich mit Zugaben etwas Gutes tun wollen. Ein diagnostischer Test fällt positiv aus. Heißt das automatisch, dass ich wirklich krank bin? Warum das häufig nicht der Fall ist, erklärt sehr anschaulich ein Beitrag auf dem deutschsprachigen Cochrane-Blog Wissen, was wirkt. Und man erfährt, was es mit Sensitivität und Spezifität auf sich hat. Wer mehr darüber wissen will, kann sich in meinem Podcast auch die Folgen aus 2015 anhören. Da geht es genau um diese Fragen. Das war der Podcast zur evidenzbasierten Pharmazie im November. Ich hoffe, es war auch für Sie etwas dabei. In der nächsten Folge gibt es einen kleinen Einblick in das Thema Netzwerkmeta-Analysen. Und zusätzlich gibt es wieder evidenzbasierte Quellen für konkrete Beratungsthemen in der Apotheke. Bis dahin alles Gute und bleiben Sie schön kritisch. Sie hörten den Podcast Evidenzbasierte Pharmazie von Iris Hinneburg. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen oder Kritik äußern möchten, freue ich mich über eine Nachricht an medizinjournalistin@gmx.net oder einen Kommentar auf meinem Blog unter www.medizinjournalistin.blogspot.de.